Hallo Markus, hallo Michael.
Hallo Nick.
Hallo Nicola.
Wir haben heute einen echten Bäcker hier mit in unserem Podcast Mehr Arsch, weniger Hose, der das genau gezeigt hat. Der hat sich nämlich selbstständig gemacht vor 7 Jahren und das, obwohl er gar nicht aus dem Bäckerhaushalt kommt. Aber bevor wir da drauf kommen, Markus, gibt es bei dir um die Ecke noch einen heimischen Bäcker, wo du dein Brot kaufen kannst?
Ja, also gerade, ich wohne ja an so einem See in Brandenburg, 3 Kilometer außerhalb von Berlin, und da hat tatsächlich vor 2 oder 3 Jahren hat so ein Biobäcker aufgemacht.
Okay.
Unfassbar. Und da muss man jetzt sogar vor 9 Uhr möglichst da sein, sonst kriegt man eigentlich kaum noch was. Also es läuft total super. Der hat nur montags geschlossen, sonst hat er jeden Tag auf, ziemlich lange, funktioniert.
Hör mal, auf dem Land bei Berlin. Ja,
Genau.
also Biobäcker nenne ich dich jetzt auch mal einfach. Du kannst es gleich korrigieren. Michael, du hast mit der Bäckerei Bulle vor 7 Jahren dich selbstständig gemacht. Und wie es so läuft, das kannst du uns gleich selbst erzählen. Und erst, ich habe gelesen, da wollte ich gleich mal fragen, stimmt das, dass du mit 10 Jahren als Junge schon wusstest, dass du Bäcker werden willst?
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, ob es 10 Jahre waren oder 9 oder 8 oder vielleicht auch 12, verschwimmt ja irgendwann, aber genau, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich als kleiner Junge durch die Gegend gelaufen bin und gesagt habe, ich möchte gern Bäcker werden. Und näher kann ich das aber auch gar nicht beschreiben, warum und wieso.
Ja, also du kommst auf jeden Fall nicht aus einer Bäckereidynastie, wo es nahegelegen hätte.
Nee, ganz und gar nicht. Also ich keinen Onkel, keine Tante, also ich höre von vielen Kunden immer, die alles Mögliche in der Familie haben, unter anderem Bäcker. Ich hatte niemanden, auf den ich da zurückgreifen konnte.
Das heißt, als es soweit war, sich Gedanken zu machen, was man jetzt so werden will, nach der Schule bist du direkt in die Ausbildung zum Bäcker gegangen.
Genau, also ich war auf dem Gymnasium und habe dann auch irgendwann gesagt, Oberstufe brauche ich gar nicht machen. Also ich habe mich schon nach der 10 oder schon so im 9. Schuljahr habe ich mich darum gekümmert, dann eine Ausbildungsstelle zu finden, habe mich dann langsam umgeguckt und bin dann ganz pünktlich nach der Grundstufe abgegangen, ja. Genau.
Und die unseligen Arbeitszeiten, die haben dich noch nie gestört.
Gut finde ich sie auch nicht. So viel mal, aber es hat mich nie belastet, erst recht nicht im Vorhinein. Also ich bin so jemand, der immer müde ist morgens. Also ob der Wecker um 6 Uhr schellt oder um 7 oder um 3, ist, also ich würde am liebsten immer liegen bleiben.
So geht es mir auch manchmal. Aber ja, mir bleibt ja jetzt nichts mehr anderes übrig. Und als Gründer und Unternehmer, der jetzt auch dafür verantwortlich ist, dass die Rechnungen am Ende des Monats auch bezahlt werden, was hat sich denn da für dich geändert vor 7 Jahren? Auch für dich persönlich?
Boah, es war natürlich besonders am Anfang eine unglaublich intensive Zeit. Gucke ich immer noch gerne oder denke ich immer noch gerne dran zurück. Gucken auch immer mal wieder, indem man sich natürlich mal Bilder anschaut oder so. Aber ich habe schon immer sehr selbstständig gedacht, auch in meinem Beruf davor. Also vom Arbeiten her selber hat sich gar nicht so unglaublich viel geändert, außer dass ich mich etwas freier gefühlt habe. Also plötzlich mache ich das nicht mehr für jemand anders, sondern für mich. Also auch dieser Druck der war bei mir tatsächlich eher weg. Ja, also ich habe dann lieber, ich glaube, ich bin mir selber, bin ich da ein bisschen entspannter gegenüber. Ja, auch was manchmal Zahlen angeht oder Zeitpunkte, wo man ausverkauft ist oder was man nachher noch über hat. Da bin ich mit mir selber nicht ganz so streng, wie ich oft das Gefühl habe, dass es andere vor mir mit mir waren, wenn ich in relativ starken Positionen gearbeitet habe. Und deswegen, also fühle ich mich oder habe ich mich sehr schnell schon ja sehr frei gefühlt. Also kann ich gar nicht genau beschreiben. Also der Druck war gar nicht so hoch jetzt. Ne? Natürlich, wenn die Zahlen mal nicht so sind, mache ich mir auch immer schnell einen Kopf. Aber habe ich bis jetzt toi toi noch nicht so oft gehabt, dieses Gefühl dann. Irgendwie passt es immer.
Würdest du dem zustimmen oder ist das ein komischer Begriff für dich? Aber so von außen nehme ich dich hier in Düsseldorf schon so ein bisschen als den Hipster-Bäcker wahr. Also zumindest von den Leuten, die da zu dir kommen. Ich bin ja auch regelmäßig bei dir und wenn ich hier dann so mich umgucke, denke ich mir, wow, das ist schon irgendwie sind das andere Leute als die, die ich zum Beispiel bei deinem Lehrherren oder wo du davor warst beim Bäckermeister Hinkel stehen.
Ja, also das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen liegen wir eben also unsere kleine Hausbäckerei, wo alles angefangen hat, liegt in Flingern. Das ist natürlich irgendwie so ein typisches Viertel, wo man viele hippe Leute trifft und demnach natürlich auch am Anfang solche Kunden nur abgrast. Aber wir spielen dann natürlich auch mit diesen ganzen Gefühlen einer noch so jungen Bäckerei. Ja, das ist natürlich alles nicht so eingestaubt oder also hat ja gar keine Chance eingestaubt zu sein, weil wir noch so jung sind. Ja, sehr viele oder eigentlich nur junge Mitarbeiter, obwohl ich da gar keinen Wert drauf lege, dass die jung sein müssen. Aber ich würde sagen, es läuft immer gute Musik oder Musik, die eben so ein bisschen zur Bewegung auch einlädt, weil wir uns auf der Arbeit bewegen müssen. Ja, also das ist mehr für uns als für die Kunden, aber es freut mich auch immer ungemein, wenn ich einen Kunden im Wartebereich tanzen sehe. Ja, ohne da jetzt also nicht annähernd eine Disco sein zu wollen, ne? Wir sind schon eine Bäckerei, aber das, ich meine, ist eben alles noch sehr jung, neu, modern. Ja,
Was
genau.
heißt denn modern?
Einfache, reduzierte Optik, Holz und Brot. Wände dürfen auch mal weiß sein, ohne klinisch zu wirken. Immer. Also viele Arbeiten, die wir erledigen, transparent gestalten zu wollen. Also wir haben die Backstube dort, wo die Kunden auch hingucken können. Bestenfalls sogar auch mit der Bäckerin oder dem Bäcker kommunizieren können. Also mal winken, mal allein schon Guten Morgen sagen. Ja, Markus, kommst du bei uns in die Bäckerei und sagst Guten Morgen? Kommen in der Regel 4, 5 Guten Morgen zurück. Ja, ne? So ein bisschen halt einfach sehr offen. Ehrlich, so, das ist der Wunsch dahinter. Und demnach auch
Muss
modern. Ja, das war mal anders, dass man Sachen ja vielleicht verstecken wollte, musste. Keine Ahnung.
interessant, dass das jetzt modern ist, wenn man höflich ist und Leute grüßt und so weiter. Musstest du deinen Leuten das sagen, dass sie grüßen sollen und so offen rüberkommen, oder suchst du die Leute von vornherein danach aus und ihr müsst da gar nicht drüber reden?
Nee, bestenfalls bringen die Leute das schon mit, weil. Also diese Eigenschaft sollte eigentlich nicht modern sein, aber es fällt einem natürlich leichter, wenn der Chef vorgeht und eine sehr entspannte Art dem Kunden gegenüber vorlebt, auch selber entspannt dem Kunden gegenüber zu sein. Es muss nicht immer übertrieben werden, ja, also ich muss jetzt nicht direkt die Kundin, die das erste Mal reinkommt, oder den Kunden duzen, als wäre es mein bester Freund. Das muss nicht sein und empfinde ich dann auch schon wieder nicht mehr unbedingt als höflich. Aber dass wir eben schon dahin gehen, dass wenn ich da drei Kunden hintereinander habe, wo ich den Vornamen kenne, du kommst jetzt bei mir einkaufen und du schaust mich dann so an, dass ich auch manchmal dahin komme und sage, hör mal, wie heißt du denn mit Vornamen? Weil das ja dann schon fast höflich und Standard ist, dass ich eben dich möglichst dann auch mit Vornamen begrüße. Das fällt natürlich den Mitarbeitern auch viel leichter, dann in so eine Kommunikation zu starten mit dem Kunden. Ja.
Jetzt nochmal, was heißt moderne Musik eigentlich oder gute Musik? Das macht mich nervös.
Was läuft bei uns meistens? Also, wir sind eigentlich sehr, wir sind gar nicht verbissen, aber es läuft immer gerne was mit leichten Beats in Richtung ganz leichten House, aber auch öfter mal 80er Jahre. Lädt auch immer gut zum Tanzen ein, ja, 90er Jahre.
Also ihr seid
Sowas.
eigentlich gar keine Bäckerei, sondern ein Club irgendwie, wo man nebenher noch backt.
Ja, also ich höre manchmal natürlich auch schon mal Kunden, die sagen, oh, könnt ihr mal ein bisschen leiser machen,
Was, okay.
was nicht sein soll. Ja, also wir wollen uns ja schon verstehen und verständigen können. Aber ja, ich finde, das gehört so ein bisschen dazu. Also als in der Backstube, ich kenne keine Backstube, wo keine Musik läuft. Und da wir eben so ein offenes Konzept haben und die Backstube wirklich angrenzend ist am Verkauf, und die Scheibe da nicht bis zur Decke hochgezogen ist, kommt die Musik, die kommt aus der Backstube dahin. Ja, genau. Also man muss da, wenn dann eher die Backenden versuchen zu bremsen, als den
Verkauf. Habt ihr eine einheitliche Uniform, sowas wie eine Schuluniform oder so?
Wir geben T-Shirts, Schürzen geben wir vor. Sagen, also alles andere kann man eigentlich selber entscheiden. Mütze darf man selber entscheiden.
Nasenring.
Ja. Der ist ja aus hygienischen, ja, doch, das geht. Nasenring geht noch, ja. Wenn es nicht übertrieben ist, ja. Ansonsten, genau. Also Ringe an den Händen und sowas geht natürlich nicht. Kette geht auch nicht.
Genau.
Ja. 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 Aber wenn es ganz klar ist, dass der Nasenring nicht ausfallen kann, dann ist der erlaubt, genauso wie Zungenpiercing. Ist aber weder gewünscht noch verboten. Ja, also ich bin keiner, der jemanden sucht, der ein auffälliges Tattoo hat. Aber genau, wenn es dabei ist, ist es okay.
Das heißt, Personalprobleme oder genügend Leute zu finden, hast du keine?
Haben wir keine, nein. Wobei man eben dazu sagen muss, also wir kriegen immer viele Leute, die bei uns arbeiten wollen, aber das Know-how muss angelernt werden und ist mitunter recht schwierig zu vermitteln natürlich. Ne? Also es dauert einfach. Bei uns ist die Ausbildung von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ist unglaublich schwierig, ja. Genau. Also dauert.
Was dauert da so lange? Was ist da so schwierig dran?
Also selbst wenn ich jetzt alleine nur auf den Pool von Bäcker, der Bäckerausbildung zurückgreife, dann wird auch das nicht so gelehrt, wie man das im reinen Handwerk nachher gerne hätte. Mhm. Ja? Also immer viel mit Malzen, viel mit kurzen Teigführungen. Es kommt.
Was heißt kurze Teigführung? Was heißt das?
Eine kurze Teigführung ist so, wie wenn du jetzt zu Hause dein Backbuch aufschlägst, ist in zu 90% oder wahrscheinlich 99% der Fall ist, dass da eben so viel Hefe drin ist, dass du nach 2-3 Stunden das, was du gerade als Teig hast laufen lassen, schon in den Ofen schmeißt. Ja.
Und das macht man
also. Ja.
Genau, erzähl doch mal, also kommen wir mal zum Essen. Es liegt ja auch nahe bei einer Bäckerei. Also ich kann mal sagen, warum ich zu dir komme.
Warte mal. Ich finde das mit der Ausbildung, das finde ich eigentlich total spannend nochmal. Wenn es geht, also auch Leute zu finden und so, man sagt ja immer, das ist total schwer zu finden, dann klagen alle, die sind auch alle gar nicht bereit, wirklich viel zu arbeiten. Also zum Beispiel bleiben die Leute bei dir auch länger oder hauen die dann schnell wieder ab oder... Du hast denen was vermittelt und dann sitzt du schon wieder weg? Oder wie ist das mit der Arbeitseinstellung und so weiter?
Ah, das ist ein total schwieriges Thema. Also natürlich sind wir nicht mehr in der Zeit von vor, guck mal, jetzt muss ich überlegen, ungefähr 20 Jahre ist es her, da habe ich die Ausbildung gemacht. Ja? Und da war das eigentlich schon gerade so weg, beziehungsweise nur noch da, weil es eben die älteren Altgesellen, wie man das gerne so schimpft, vorgegeben haben. Ja, also dieses typische vielleicht, 6 Tage Handwerk ist ja wohl okay, 10 Stunden arbeiten ist ja wohl kein Grund zu meckern. Und das ist nicht mehr so da. Aber das finde ich auch total legitim. Ja, also der Normalfall ist doch in meinen Augen 40 Stunden. Also 5 Tage, 8 Stunden. Ja, und wenn jemand sagt, ich möchte gerne etwas weniger arbeiten, ist das auch okay, wenn er diesen Wunsch äußert. Ich finde, nach dem Wunsch kann man sich gerne ja dann richten, ja, wer das frei kommunizieren kann. Aber also diese Zeiten, aus meiner Sicht sind die vorbei, dass jemand eben automatisch 6 Tage arbeitet und 9 oder 10 Stunden problemlos findet. Ja? Also nicht eine Woche, weil wer krank ist, sondern auf Dauer. So, das funktioniert heute nicht mehr und das finde ich auch richtig, dass das nicht funktioniert und ist und war auch nie mein Anspruch, so Leute. Also ich bin da immer schon sehr, sehr stringent dahinter, dass ich versuche, meine Mitarbeiter pünktlich nach Hause zu schicken oder die auch selber, also in den meisten Fällen kannst du deine Arbeitszeit ja schon so selber gestalten, dass du weißt, wann kann man nach Hause gehen, ja. Also nicht jede Arbeit muss jeden Tag gemacht werden, ja. Manche Sachen kann ich vielleicht auch am nächsten Tag vorbereiten oder ich lasse ganze Arbeiten auch mal weg, wenn ich weiß, ich bin schlechter besetzt. Ja, und also bei uns habe ich demnach kein Problem, da neue Leute zu finden, die diesen Weg mitgehen. So, dann machen die Ausbildung. Das geht heutzutage relativ schnell. Kommt darauf an, in welchem, in welcher Entwicklungsstufe die zu dir kommen. Also dieser ganz normale Auszubildende oder die normale Auszubildende, die es früher gab, die habe ich bei mir so nicht mehr. Also jemand, der nach der Realschule, nach der Hauptschule zu mir kommt und die Ausbildung zum Bäcker, zur Bäckerin zu machen, das ist vorbei. Bei mir sind es tatsächlich eher Abiturienten, Leute, die vielleicht sogar schon studiert haben, die angefangen haben zu studieren, die sich so ein bisschen anders entwickeln wollen, die vielleicht auch 5 Jahre lang was anderes gemacht haben, ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung, also gejobbt in irgendeiner Modekette oder. Und sich einfach mit diesem, mit dem Handwerk des Essens beschäftigen möchte. Und dann machen die Ausbildung bei uns und das dauert dann tatsächlich nur 2 Jahre, mit guten Leistungen verkürzen sogar auf 1,5 Jahre. Und dann gehen auch mitunter immer welche, die meisten. Das finde ich auch richtig, weil eine Ausbildung macht man in meinen Augen nicht in einem Betrieb. Ja, das war früher nicht ohne Grund üblich, eine Walz zu machen. Eine Walz hat ja eigentlich keinen anderen Sinn, als andere Betriebe kennenzulernen. Ja, nicht jede Bäckerei macht das Gleiche. Wir machen auch nicht alles. Auch nicht alles perfekt. Und ich finde es immer toll, wenn Leute gehen, vielleicht auch gerne zurückkommen. Ja, aber so lange gibt es uns jetzt auch nicht, dass jetzt alle schon wieder zurückkommen. Ja.
So schaut's aber die aus. Bleiben im Beruf. Also die machen die Ausbildung. Also die wollen nicht mal irgendwas ausprobieren oder mal jobben oder so, sondern die machen die Ausbildung bei dir und dann bleiben sie im Beruf.
Da kann ich jetzt nicht für alle bestätigen. Also ich habe auch welche, die teilweise wieder zurückgehen in ihren alten Beruf, aber den Fokus setzen, dass sie sich dann zum Beispiel eine Werbetexterin, die dann jetzt inzwischen bei einem Unternehmen arbeitet, was eben ganz speziell für so eine Backsparte dann auch was macht. Also wo ich schon sage, okay, die bleiben irgendwo dem Handwerk oder zumindest dem dieser Richtung treu. Aber gehen natürlich auch manche wieder zurück. Ja, Handwerk muss man auch leben und auch leben wollen. Ja, also körperliche Arbeit gehört natürlich dazu, ja. Auch wenn es nicht mehr die 50-Kilo-Säcke sind wie vor 25 Jahren.
Und was stört die Leute am meisten dann, wenn die dann ausscheiden? Das frühe Aufstehen oder dann doch die schweren Säcke oder das Stehen in der Backstube oder?
Boah. Also würde ich sagen, ist ganz unterschiedlich. Also Nachteil im Bäckerberuf ist natürlich ganz klar, dass Homeoffice ist nicht möglich. Ja, Hunde kannst du nicht mitbringen. Man ist auch relativ unflexibel schon. Also ich versuche mich schon auf all meine Leute einzustellen und das gelingt auch ganz gut. Ja, dass also jemand, der gerne Bock hat, früh in der Backstube zu stehen, dass der dann die etwas frühere Schicht bekommt und derjenige oder diejenige, die etwas später, die also gerne ein bisschen länger, dann fängt man erst um 8 an, ist auch okay. Das gelingt also auch, also da der Spagat ist hinzukriegen. Aber da muss man eigentlich auch dafür offen sein, am Wochenende zu arbeiten mal. Ja, also ich zum Beispiel arbeite immer gerne samstags, auch gerne mal einen Sonntag, gehört für mich dazu. Die Kunden sind da bester Laune und also so ist meine Lebensplanung, damit komme ich total gut klar. Es gibt aber andere, die das für sich ausschließen können, dass ne, Samstag attraktiv sein kann. Und ja, verschiedenste Gründe, denke ich.
Ich habe jetzt von einem Bäcker gehört, ich weiß nicht, wäre das auch ein Modell, was du dir vorstellen könntest, der eben erst morgens anfängt zu backen, also um 6 Uhr meine ich, sodass man dann erst ab 10, 11 als Kunde weiß, da kann ich dann erst kommen und auch was kaufen, was Frisches.
Ja, kenne ich auch. Kommt für mich nicht in Frage, weil ich sehr lange Teigführung mache. Also wir machen alles am Vortag, also ich produziere heute für morgen und demnach, wenn wir um 5 Uhr anfangen...
Aus Qualitätsgründen, ne?
Bitte?
Aus Gründen der Qualität, ne?
Ich mache das aus Qualitätsgründen, ja, ganz klar. Und vor allem der Verträglichkeit heißt es, dass es besser verträglich ist. Und also bei uns fängt dann die erste Person um 5 an und muss eigentlich nur abbacken, weil ja alles schon fertig ist, ja? Also Brote werden gekippt, ab in den Ofen, eine Stunde später sind die raus. Und demnach, also ob ich jetzt, wenn ich um 6 anfange, könnte ich auch um 7:30 öffnen.
Okay.
So ist mein. Und außerdem finde ich, ach keine Ahnung, da bin ich so ein bisschen traditionsbewusst. Ja, für mich, also ich meine, ich bin ja nicht umsonst als kleiner Junge da durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, ich möchte Bäcker sein. Für mich waren es genau diese Sachen. Ja, ich mag, Ich finde das toll, wenn Kunden nach dem Aufstehen zu uns kommen. Ich finde das ultra toll, wenn am Samstag Leute mit, keine Ahnung, Jogginghose und Schluppen von nebenan kommen und sich ihre 5 Brötchen holen und wieder rübergehen und frühstücken. Ja, das finde ich ultra sympathisch.
Ja. Ja, aber genau, kommen wir jetzt mal wirklich mal, was du als Bäcker an deinem Produkt anders machst als andere Bäcker. Weil das schmeckt anders, also das kann ich schon mal sagen. Es schmeckt anders, fühlt sich auch anders an, das sage ich jetzt aus Kundensicht. Und was mir an deiner Theke auffällt, es ist eine begrenzte Auswahl an Produkten und es gibt nichts Belegtes. Es gibt ja Bäcker, da kriege ich nur noch belegte Brötchen, sage ich mal.
Genau, also mit dem Nicht-Belegen, das habe ich auch so von meinem Lehrherrn mitgegeben bekommen. Überhaupt so dieses, eine Zeit lang gab es diesen Sprung dazu, dass eine Bäckerei schon eher in Richtung Restaurant oder sowas wird, also vielleicht noch ein kleines Pastagericht und. Ja. Dann braucht man sich immer nicht mehr zu wundern, dass man nicht mehr als Bäcker wahrgenommen wird. Ja, also das Größte in meinem Laden, oder das, was die meiste Sicht bekommt, sollten immer die Brote sein. Oder auch die anderen Backwaren. Dann finde ich, dass tatsächlich für so eine kleine Bäckerei machen wir schon eher zu viel Auswahl. Also ich glaube, meine Bäckerei ist auch null einzigartig. Ja. Es gibt davon schon noch einige. Ich denke, allein Markus, der von seiner Bio-Bäckerei um die Ecke erzählt hat, die werden es gar nicht so anders machen, glaube ich. Und davon gibt es in Deutschland schon noch mehrere Beispiele. Und sicherlich sogar noch einige Bäckereien, die ich selber gar nicht kenne, die das auch ganz ähnlich praktizieren. Und ja, umso handwerklicher man arbeitet, dann ist das Sortiment einfach beschränkt. Ja, also wir verlieren uns manchmal noch im Sortiment. Also wenn es aus Effizienzgründen müsste ich sagen, komm, lass uns noch weniger Brote machen und noch weniger Teilchen. Aber ich biete immer noch gerne ein gewisses Vollsortiment an. Ja? Also ich finde es schon schön, wenn jemand bei uns ein komplettes Frühstück kaufen kann. Also mit komplett meine ich jetzt eben Brot, Brötchen und auch ein Croissant. Ich finde ein Croissant toll, auch wenn ich das selber nicht gerne produziere. Ja? Also ich bin derjenige, der am seltensten bei uns die Croissants macht, weil ich es nicht gerne produziere. Aber ich mache ja nicht alles für mich. Bitte?
Warum nicht?
Ist sehr aufwendig und ja, nicht so grob. Ich bin so jemand, der gerne Teig in der Hand hat. Auch so einen großen Ballen, große Brote. Ich finde auch, die größeren Brote ist das Schönste. Ja, das schmeckt auch in 3 Tagen noch oder auch in 5 Tagen. Ja, während so ein Croissant, das ist was für heute. Ein Baguette ist was für heute. Das ist aus meiner Sicht, also finde ich das nicht toll. Also brauche ich nicht, auch wenn ich es gern mal esse, aber ich muss es nicht produzieren und an sich müsste ich das auch nicht, also ich würde es mir persönlich nicht kaufen, sagen wir mal so.
Ist auch nicht so gesund oder wie Brot? Nee, ist nicht so gesund, ne? Andererseits, die Franzosen sterben ja auch nicht früher als wir.
Also ich finde immer dieses gesund oder nicht gesund, alles in Maßen ist erlaubt, ja, also wer sich zurückhält und mal ein Croissant isst und vielleicht sogar auch täglich ein Croissant isst, aber ansonsten nicht. Ne? Also wer sich morgens ein Croissant reinzieht und nachmittags nochmal Blätterteig-Käsegebäck und also man muss einfach haushalten mit dem, was man in sich hineinschiebt und ich denke, dass auch ein Croissant komplett in Ordnung geht. Ja.
Ich habe nochmal, weil mein Thema ist immer, ich möchte wissen, was ich zu mir nehme und je länger eine Zutatenliste ist, umso weniger möchte ich eigentlich essen. Deswegen jetzt auch dein Brot. Also ich habe nachgelesen, weil ich es natürlich nicht wusste. Also außer Mehl, Hefe, Wasser und Salz. Was kommt bei dir da noch rein?
Ja, da kann ich sogar schon sagen, also Hefe kommt eigentlich auch nicht rein.
Hefe kommt auch nicht rein.
Also wir machen in unserem Brioche-Stuten, da arbeiten wir noch mit Hefe und ein Dinkelbrot haben wir derzeit mit Hefe, weil wir da explizit dafür auf Sauerteig verzichten. Aber ansonsten arbeiten wir im Brotbereich ausschließlich mit Sauerteig und züchten demnach unsere eigene Hefe. Und dann ist Hefe nicht mehr als Zutat zugegeben, weil unser Sauerteig ja auch nur aus Mehl und Wasser besteht, was sowieso schon im Brot drin ist, ja, genau.
Und jetzt gibt es
Also
aber
sind
noch,
die
habe ich
Zutaten
gelesen.
Mehl, Wasser und Salz dann.
Korrekt,
Wasser,
ja.
Salz und Sauerteig, ja.
Das
Ja,
hört
ich
sich aber
glaube.
so an, als wenn das jeder machen könnte. Was ist dann das Geheimnis daran, so ein gutes Sauerteigbrot zu machen?
Also die Beständigkeit, also grundsätzlich finde ich, jeder sollte das können. Also ein großer Erfolg sind bei uns auch immer inzwischen die Backkurse, weil wir genau das suggerieren zu den Menschen. Leute, ne, macht es selber, macht mal euer Brot selber und dann wird man auch sehen, wie viel Arbeit man mit so einem Brot hat. Ja? Also wie oft du das beaufsichtigen musst, also wie lange im Voraus du mit einem Brot anfangen musst. Ja, also ein Brot ist eben nicht mal eben, ey, ich habe jetzt Hunger, ich mache mir mal schnell ein Brot. Ja, sondern mit dem Sauerteig fängt das ja mindestens 2 Tage im Voraus an. Und das setzt voraus, dass du einen Sauerteig sogar schon da hast. Also die Kulturen. Ja, ob du die dann aus dem Kühlschrank oder aus dem Froster holst und wiederbelebst, ist vielleicht jetzt erstmal gar nicht der Punkt. Aber ne, also mit dem Sauerteig fängt ja schon der Start an und das dauert unglaublich lang. Ja, also bei uns, unsere Backpläne sind immer mindestens 2 Tage im Voraus. Fast fix, weil wir dann ja irgendwann nichts mehr ändern können. Ne? Die Sauerteigmengen sind dann da. Quellstücke auch, ja. Also wenn ich Nüsse reinpacke
Ja, okay.
oder Früchte oder Körner, dann sind auch die schon einmal kurz angeröstet und eingeweicht mit Wasser. Die stehen dann natürlich auch auf der Zutatenliste drauf. Ja, genau. Also.
Jetzt verstehe ich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt heute kommen könnte und sagen, ich brauche jetzt morgens früh, doch heute könnte ich kommen und sagen, ich bräuchte morgens früh 200 Brote. Das würde dann die limitierende Zutat wäre der Sauerteig.
Ja, genau. Das geht also nicht. Ja. Wir haben natürlich immer noch Spielmöglichkeiten. Mit dem Sauerteig kann man auch mal eine kürzere Stufe gehen und sowas, aber da fängst du dann an. Also wenn das dauernd passiert, bräuchtest du dich nicht über sehr schwankende Qualität zu wundern, ne? Wenn du ständig davon abgehst. Weil das ist auch was, ein Sauerteig ist nicht jeden Tag ein Sauerteig. Also ist nicht immer gleich. Ja? Nicht. Also man kennt schon von früher noch die Geschichten, die einem die alten Bäckermeister erzählt haben. Weiß ich nicht, wenn Vollmond war oder sowas, ist man nochmal runtergegangen, hat den Sauerteig nochmal zusammengeschlagen. Ja, also ein Sauerteig reagiert ja auf Luftdruck, auf Luftfeuchtigkeit, auf Temperatur. Und das sind Dinge, die du immer im Hinterkopf behalten musst, wenn du produzierst. Ja, also bei uns in der Backstube sind eben nicht immer die gleichen Bedingungen. Und demnach ist das Schwierige nicht das Vermischen der Zutaten, sondern danach dieses Einhergehen mit, wie lange braucht heute mein Sauerteig, um auf Touren zu kommen, um den Teig größer werden zu lassen, um die Säure im Brot zu bestimmen. Darauf kommt es ja nachher an. Ne? Das Brot soll ja eigentlich immer, immer ähnlich sein, Markus.
Mein Bio-Bäcker, der sagt mir immer, im Sommer gibt es immer keine Croissants und dann sagt er immer einfach lapidar, ja, ist zu heiß. Woran liegt das? Was meint
Ja, dem wird es einfach zu warm in der Backstube sein und dann läuft das
damit?
Butter beim Pürieren weg.
Nein, Moment mal, aber der macht ja die anderen Brote, macht er ja. Der macht alles, der macht nur keine Croissants, weil Croissants zu lange dauert, oder wie?
Ja, Croissants, bei Croissants tourierst du Butter ein. Also du hast einen Block Butter, den du mit Nudelholz oder mit einer Ausrollmaschine bearbeitest, also immer dünner machst, dann wird er immer in den Teig eingeschlagen. Und dann wird der Teig immer wieder runtergerollt, ähnlich wie bei einer Nudelmaschine. Und dann wird er wieder zusammengefalten. Und dadurch bekommst du ganz viele kleine Butterschichten, ganz dünne, die du auch siehst mit bloßem Auge. Und wenn es zu warm in der Backstube ist, dann läuft dir die Butter, erst recht, wenn du keine unveränderten Fette nimmst, sondern wirklich richtige Butter, das läuft dir dann so raus. So schnell kannst du gar nicht arbeiten. Genau.
Also es geht wirklich nicht so gut, es ist nicht nur Faulheit, kein Bock, sondern es
Nein.
tatsächlich geht wirklich nicht. Also
Ja.
machst du dann, wenn es heißt, machst du auch keine Croissants. Obwohl in der
Doch, wir
Backstube
machen
man kann
Croissants.
das machen. Man kann doch die Temperatur in der Backstube regeln, dann ist es doch kühler, verstehe ich gar nicht.
Ja, also wir arbeiten dann in einem, wir haben eine etwas größere Backstube in unserer zweiten Bäckerei und dort haben wir dann einen Raum, der ein bisschen kühler ist. Das ist dann eigentlich kein Problem. Aber also ich arbeite auch nicht mit einer Klimaanlage, weil mit einer Klimaanlage gegen den Ofen anzukämpfen ist unsinnig. Ja, also das macht,
Ja.
maximal den Energieversorger reich oder also ne, das
ist spannend.
Ja.
Da wären wir natürlich auch mal, also außer dass ich habe einmal versucht, Blätterteig selbst zu machen, ne? Also seitdem wäre das der einzige Bereich, wo ich sage, no, dann lieber Fertigprodukte kaufen. Also das hat dann auch nicht richtig gut geschmeckt und eine Sauarbeit. Aber das ist ja schon auch ein Punkt, wie viel Brot kostet, ne? Also ich glaube, jeder von uns hat das Gefühl, so, ach, früher haben doch die Brötchen 30 Cent gekostet. Und jetzt kann ich auch locker 1,50 oder 1,20 dafür ausgeben. Kannst du uns mal mitnehmen, was sich für dich hintendran an den Kosten eigentlich die letzten Jahre, was die wesentlichen Faktoren sind?
Also der größte Preistreiber bei mir sind natürlich meine ganzen Angestellten oder unsere ganzen Angestellten.
Belastet dich das mit Mindestlohn? Spielt das für dich eine Rolle, wenn der erhöht wird auf 15 Euro?
Belastet mich in dem Fall, weil ich natürlich sagen möchte, meine Leute dürfen auf keinen Fall Mindestlohn verdienen. Ja, sondern ich will ja immer deutlich drüber. Also steigen die Löhne, steigen bei mir auch die Löhne. Das heißt aber nicht, dass ich das verkehrt finde. Grundsätzlich finde ich das gut und vor allem wichtig, dass das dann auch alle bezahlen. Ja, und es ist immer so ein bisschen, also ich habe eigentlich einen etwas anderen Ansatz und mein Ansatz ist eigentlich, aber das liegt daran, dass ich aus so kleinen Unternehmen komme. Ich finde immer, dass diese Reglementierungen einfach nicht, in meinen Augen nicht sein müssten, ja. Also ich möchte eigentlich nicht gezwungen werden, irgendwas zu bezahlen und eigentlich sollte der Mitarbeiter das auch nicht wollen, sondern er sollte einfach mehr Geld wert sein, ja, für mich und für alle und dann ist alles tipptopp. Ja? Also für mich bräuchte es diese Regelung nicht zu geben. Wenn alles immer teurer wird, ist klar, dass die Mitarbeiter mehr Geld bekommen. Feierabend. Ja, also kann so einfach sein.
Ja, super Einstellung natürlich.
Also dann was noch, ich hatte ja im Grunde dich in der Beantwortung von Nikolas Frage, hatte ich dich ja unterbrochen jetzt mit dem Mindestlohn. Genau, Nikola hatte, glaube ich, gefragt, was sind sonst noch so Preistreiber, ne?
Ja. Energie ja. Wahrscheinlich hatten wir gerade schon.
Energie, aber auch Logistik. Also wenn ich einkaufe, dann muss das ja irgendwie zu uns. Ja, das sind eigentlich so die Haupt-, also Rohstoffe natürlich, ganz klar. Ja, und da ist auch wieder die Sache, umso exklusiver ich einkaufe, desto teurer werden die Rohstoffe, ja.
Und welcher Rohstoff hat da in den letzten, sage ich mal, 2 Jahren den größten Sprung gemacht? Oder nur mal um Gefühl als Kunde auch zu bekommen, ne? Was passiert denn da hinten dran eigentlich?
Also Butter ist total teuer geworden.
Okay.
Finde ich aber okay. Also jeder, der mit Tieren in Verbindung arbeitet oder sich da mal ein bisschen umschaut, da kann man sagen, Butter kann fast gar nicht teuer genug sein. Ja. Weil auch da könnte man ja sagen, das muss man einfach, wer ein geiles Croissant haben möchte, bams, der legt halt ein bisschen Geld auf den Tisch. Ja, also man muss es ja nicht, Croissant ist ein Luxusgut, muss ich nicht jeden Tag haben.
Absolut, ja, ein guter Punkt. Ja.
So, aber auch beim Brot, das Getreide ist auch wahnsinnig teuer geworden. Hört sich aber immer noch günstig an, wenn man jetzt sagt, dass ich vielleicht für ein Kilo Getreide 1,10 Euro zahle jetzt im Moment. Also wenn es in den Dinkelbereich geht oder noch spezieller, wird es auch noch teurer. Aber Weizenroggen sind so bei 1,10 Euro. Das ist relativ viel. Da waren, also, wir kaufen auch sehr teuer ein, weil ich bei so einer besonderen Mühle einkaufe, die auch immer den Keimling mit benutzt. Ja, also auch im Auszugsmehl ist teilweise der Keimling dann drin. Das ist im Normalfall wird selbst beim Vollkornmehl der Keimling rausgeschnitten und anderweitig verkauft. Das ist erlaubt. Also man kauft Vollkornmehl, was gar nicht mehr Vollkornmehl ist. Also relativ verrückt. Liegt daran, dass der Keimling dafür sorgt, dass es das Mehl schneller kaputt geht. Also da drin sind die wertvollen Fette, die wertvollen Eiweiße, die natürlich auch schneller also das Endprodukt ist dadurch, also nicht das Endprodukt, sondern das Mehl ist dadurch nicht mehr so lang haltbar nach dem Zerkleiner.
Für dich zur Lagerung oder für mich als Kunde zu Hause im Brot?
Nee, als Mehleinkäufer. Das interessiert mich als Bäcker ja eigentlich nicht, ja, weil ich kaufe ja nicht für 3 Monate im Voraus Mehl, das könnte ich ja gar nicht lagern. Ja. Aber die Müller lagern es teilweise relativ lang. Ja, solche Sachen.
Also frage ich jetzt demnächst mal meinen Biobauern, ob der Keimling noch drin ist im Mehl bei ihm.
Im Vollkornmehl.
Ja, ja. Du kannst eigentlich davon ausgehen, dass wenn die nicht selber mahlen, das ist wirklich nur, also dann ist es unwahrscheinlich, dass es drin ist. Es gibt wenig Müller, die den drin lassen.
Und bei dir ist es
aber drin. Bei einem Biobäcker bin ich guter Dinge.
Okay, muss aber nicht, probieren. Meinst du? Also ist jetzt keine Vorschrift unter Bio-Zertifizierung.
Nee.
Aber was ist denn mit Bürokratie eigentlich als Kostentreiber? Es gibt ja diesen Film vom WDR, die Brötchenrepublik, wo die Bürokratiekosten auch bei Bäckereien teilweise bis zu 50% sind. Ist das sehr belastend und hast du da einen Appell an die Politik oder an die Gesellschaft?
Tja, also es stört natürlich, dass viel meiner Arbeitszeit für sowas drauf geht.
Wie viel also, Arbeitszeit?
Das kann ich gar nicht sagen. Also es sind keine 50%, aber wenn es nach mir geht, würde ich den ganzen Tag eigentlich nur in der Backstube stehen oder im Verkauf. Ne? Und inzwischen zählen eben mehr diese ganzen organisatorischen Dinge. Ja, also eine saubere Backstube ist natürlich interessant, aber noch wichtiger ist die Unterschrift nachher unter dem Reinigungsprotokoll. Ne? Die ist eigentlich wichtiger im Nachhinein, wenn die Kontrolle kommt, als dass ich am 24.12. noch sauber gemacht habe. Weil das kann ja eh keiner mehr nachprüfen. Also zählt nachher nur noch die Unterschrift. Und das muss halt immer passen. Ne? Dann Fortbildungen von Hygiene-Fortbildungen, die auferzwungen sind. Irgendwelche vom Statistischen Bundesamt geführte Tabellen, wie viel Verpackungs-, also wie viel Papiermüll man tatsächlich in Umlauf gebracht hat. Ja, auf 10 Kilo genau soll man das ausrechnen können. Also das ist wirklich also Wahnsinn. Ja, und dann ertappt man sich eben dabei, wie man... habe ich mir nie Gedanken gemacht vorher und dann kriegst du ein Schreiben und musst eben relativ ausführliche Zahlen eintragen. Ja, sowas macht einen dann eher mal Angst, ja? Oder also Thema Arbeitsschutz ja auch, ja? Also das gibt's ja nicht ohne Grund immer, das muss man sich halt hinterfragen, warum es diese Sachen gibt. Aber hat bei mir im Handwerk eigentlich nichts zu suchen. Ja? Also ich arbeite doch selber auch nur mit Maschinen, wo ich mir selber nicht so einfach die Hand abhacken kann. Ja, und aber ja, im Nachhinein ist es halt immer so eine Versicherungsfrage. Ja, alles, jeder möchte immer nur nicht für den Fall der Fälle bezahlen und darauf, also da geht es dann los, dass jeder sich noch eine Unterschrift holt und ja.
Ja, wir werden entmündigt und bevormundet. Entmündigt und bevormundet wird unser Land. Ne? Das ist einfach aus reinem Sicherheitsstreben, werden wir dermaßen eingeschränkt in unseren Fähigkeiten, Möglichkeiten.
Ja, und so weiter. Aber ich möchte nicht so weit gehen, dass es allein die Schuld der Politik ist, sondern da hat die Gesellschaft schon sehr viel eben mitgemacht auch. Ne?
Das Schwarze Schafe, ist das ein Thema, mit dem du dich auch beschäftigst in deiner eigenen Bäckerinnung?
Nee, wenig. Ich gucke sowieso sehr wenig nach links und rechts jetzt zu anderen Bäckereien, sondern ich bin viel bei uns unterwegs. Ich esse auch eigentlich nur meine Produkte und also ich kann mich auch weiterentwickeln, nur indem ich bei uns aktiv bin, auch mit dem Kopf. Und ja, versuche gar nicht so stark andere. Auch man, das geht dann immer schnell in Richtung Anprangern oder so, ja. Also es muss ja nicht jeder Bio sein. Also ja.
Ja, vielleicht geht es auch mehr um diese 200 Zusatzstoffe, die man ja auch reinpulvern kann. Dann ist man wahrscheinlich schneller fertig mit dem Backen und billiger und der Kunde merkt es vielleicht gar nicht so. Das mit dem Keimling, ich meine, wer weiß das schon? Also ich habe es nicht gewusst. Also obwohl ich jetzt auch behaupten würde, ich beschäftige mich recht viel mit dem Thema Ernährung. Aber du hast ja auch, springe ich ein bisschen, aber du bist ja auch auf die Walz gegangen, sage ich mal, habe ich gelesen. Und zwar bist du auf Lanzarote gelandet.
Ja.
Also, und hast dort gebacken. Was hast du denn also aus Bäckersicht, als Erfahrung vom Ausland mitgebracht? Weil Deutschland steht ja immer so als Brotnation da.
Ja, ich glaube, da habe ich auch gar nicht so viel im Produktbereich mitgenommen, sondern mehr im Bereich persönliche Entwicklung. Ja, mir hat es damals unglaublich gut getan, von zu Hause wegzukommen, ja, also auch aus diesem Nest heraus, was natürlich da ist, aber Wärme kann man auch empfinden, wenn man weiter weg ist. Und ja, vor allem auf Lanzarote. Und es hat mir einfach so gut getan, ne, ein anderes Land, andere Kulturen zu sehen. Und also man lernt gar nicht immer daraus, also man muss gar nicht immer bei den besten, in den besten Bäckereien arbeiten, sondern man kann auch viel aus Schlechtem lernen. Ja, also damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass wir da qualitativen Mist gemacht haben, aber natürlich haben wir relativ viel mit Fertigbackmischungen gearbeitet. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung und
Geht schneller,
geht schneller, geht vor allem geht's halt gleichmäßiger, ne? Also die Qualität ist immer gleich,
Okay.
egal wer sich da hinstellt, ja? Also da könnt ihr beide relativ zügig mitmachen und würdet zum selben Output kommen wie ich.
Oh Gott.
Ja.
Das ist aber auch ein guter Übergang, hier mal für zu Hause zu überlegen, mehr Arsch, weniger Hose. Also ich finde ja, beim Brot ist zum Thema Nahrungsmittelverschwendung auch bei sehr bewussten Menschen in meinem Umfeld doch so, das wird recht schnell weggeschmissen. Wo ich immer sage, ey Leute, da kann man echt noch viel damit machen. Was sind so deine Tipps für zu Hause? Das eine ist die Lagerung. Thema Schimmel, also da wundere ich mich auch immer, manchmal kommt es schnell, manchmal kommt es gar nicht so schnell. Ich habe noch nicht rausgefunden, wann was passiert. Kannst du uns da mal als Experte ein paar Tipps mit an die Hand geben?
Ja, also mein Lieblingstipp ist, kauft euch einen Toaster. Ja, also jedes Brot, was ein
Genau.
klein wenig trockener geworden ist, aufgeschnitten, kurz in den Toaster. Also
Schmeckt
schmeckt
super.
dann wie frisches Brot im Toaster, ja. Also da ist ansonsten, also alles hält sich länger, was vorher aus Vollkorn ist. Also, ne, wenn ich jetzt
Okay.
eben was ganz Helles kaufe, ein helles Baguette wird schnell alt. Also wenn ich weiß, was ich für heute brauche, dann kaufe ich mir das auch gerne mal hell, weil es ganz anders schmeckt. Aber ansonsten kaufe ich eben lieber die etwas vollwertigeren Sachen. Gerne auch was mit Kernen, was viel Wasser binden kann am Anfang in der Produktion. Das bedeutet nachher auch, dass es deutlich länger braucht, um alt zu werden. Und wenn es dann noch ordentlich gelagert ist, Brotkasten ordentlich in Leintuch eingewickelt, in einem Schrank geht auch. Ja, also im Brot darf alt werden. Man muss es nicht zu viel kaufen. Und jeder, wenn er irgendwie einen guten Bäcker in der Nähe hat, jeder freut sich über Stammpublikum. Ja? Also mir machst du eine Freude, indem du jeden zweiten Tag zu mir kommst und nicht alle 2 Wochen einen Rieseneinkauf.
Ja, das heißt aber, also so Plastiktüte geht gar nicht, es sollte eher dunkel gelagert werden, habe ich das jetzt rausgehört?
Also Plastiktüte geht ja nur deshalb nicht, weil es direkt luftdicht abschließt. Und dann ist der Schimmel nicht mehr weit weg. Das geht dann immer schnell. Also ein ganz leichter, also ganz leichte Luftdurchlässigkeit ist immer ganz gut. Deswegen empfiehlt sich dann eben Jute oder Leinen, wo schon noch was dran geht. Ja.
Baumwolle geht aber auch.
Baumwolle geht auch.
Baumwolle geht auch. Baumwolle geht auch. Sag mal, und das mit dem Schimmel, kannst du da nochmal, also was befördert Schimmel, außer jetzt, ich vermute mal Feuchtigkeit, aber jetzt, welches Brot wird schneller schimmelig? Kann man da was sagen?
Ja, schneller schimmelig wird eigentlich eher ein Brot, was viel Feuchtigkeit beinhaltet. Also so ein, hier im Rheinland das Schwarzbrot, ein reines Roggenbrot, was vielleicht am Anfang auch noch so ein bisschen tätschig ist. Also unsere reinen
Ah,
Roggenbrote sind immer am
streichen,
Anfang
ja.
noch, ja, ne, das braucht sehr lange, um die Feuchtigkeit eben dann zu regulieren. Aber das bedeutet eigentlich auch, dass es eben langsamer alt wird. Und wenn ich das jetzt luftig weg packe, dann kann die Feuchtigkeit nicht verschwinden, sondern bleibt dort und produziert dann, weil du bringst ja schon einen gewissen Pilz mit rein durch den Sauerteig auch, ja. Also du bringst eigentlich die erste Basis für den Schimmel, bringst du schon mit. Und ja.
So, jetzt muss man ja noch sagen, also Markus hat mir schon meine Abschlussfrage an dich geklaut, nämlich dein Wunsch an die Politik und was ich da ändern könnte. Dann frage ich dich eher mal, wenn du es uns verraten magst, was du denn für die Zukunft planst, weil Hintergrund ist ja, du hast ja nicht nur zwei Bäckerei-Verkaufsorte, sage ich mal, sondern du bist auch im Burgergeschäft unterwegs. Hast ab und zu, glaube ich, Pop-ups über die Stadt verteilt, also Verkaufsstellen, die dann nicht auf Dauer sind, sondern für ein paar Wochen. Und bist sehr gut auch auf anderen Events unterwegs, sozusagen als Streetfood-Anbieter oder.
Ja, sind aber alles Entwicklungen, die gar nicht nur durch mich kommen, sondern eher durch
Okay.
Freunde, Geschäftspartner, wie auch immer.
Ah, okay.
Also hättest du mich vor, und das haben auch einige gemacht, vor 6, 7 Jahren gefragt, hier vergrößere dich mal. Ich habe immer kategorisch abgelehnt, gesagt, nein, ich bleibe bei meiner kleinen Backstube in Flingern. Da bin ich heimisch, da fühle ich mich wohl. Inzwischen ist alles ein bisschen größer, liegt aber nur an den richtigen Menschen, die ich um mich herum habe, denen ich ein Wachstum zutraue. Ja? Weil also ich persönlich kann nur eine Backstube im Griff haben. Wenn ich
Okay.
in eine andere Backstube hineingehe, dann habe ich die natürlich eventuell auch im Griff, aber eben nur für diese Zeit, wo ich dann da bin oder für so einen kleinen Zeitraum da drumherum. Ja? Und so brauche ich Menschen um mich herum, die mir das dann abnehmen, die das auch wollen. Und demnach präsentieren mir gerne andere Menschen mit anderen tollen Ideen. Dann werden wir auch noch mehr, noch weiter wachsen. Also ich habe große Freude daran, ja, also Entwicklungen zu sehen, Sachen, die möglich sind. Und ja, aber ich persönlich bin der Bäcker und bin eigentlich für das Brot zuständig. Ja.
Das ist ein
Danke.
sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Michael, für deine schönen Einsichten. Und
Michael,
ich freue
super, du bist ein super
mich.
Typ. Vielen Dank. Das ist sehr
Ja.
interessant.
Danke dir fürs Reinhören in unseren Podcast. Und lass uns sehr gerne ein Like da, teile uns mit Freunden und Familie und am besten abonniere unseren Podcast, um immer wieder Anregungen von Mutmachern zu erhalten, wie wir alle mehr Arsch in der Hose zeigen können für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt in unserem Leben. Bis zum nächsten Mal.